Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
So, wir starten mal unsere Folge heute mit einem Zitat einer Verbraucherzuschrift. Im Jahre 2005 habe ich eine Riester-Rentenversicherung abgeschlossen und bis 2019 Beiträge bezahlt sowie Zulagen für 3 Kinder erhalten. Vor einigen Tagen erhielt ich jetzt die Jahresbescheinigung. Zulagen gesamt 4.220 Euro, geleistete Altersvorsorgebeiträge 24.628 Euro. Das sind knapp 29.000 Euro Einzahlung. Altersvorsorgevermögen insgesamt 21.438 Euro. 25% Verlust trotz fondsgebundener Anlage über einen Zeitraum von fast 20 Jahren. Für mich erscheint dies schon fast kriminell, sowohl mir als Kunde wie auch dem Staat gegenüber. Nach fast 20 Jahren über 25% Verlust. Das ist die mieseste Kapitalanlage, die ich je gesehen habe. Das ist, wie gesagt, ein Brief, den wir bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bekommen haben. Einer von vielen Briefen zu diesem Thema. Und es ist genau die Art von Erfahrung, die zeigt, was am Markt für Altersvorsorge, für private Altersvorsorge schiefläuft. Und aktuell ist von der Bundesregierung eine Reform der privaten Altersvorsorge geplant. Und wir wollen hier in dieser Folge der Frage nachgehen, macht diese Reform irgendetwas besser? Sie sind bei Durchleuchtet der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam und heute spreche ich über dieses Thema mit Nils Nauhauser. Er leitet bei uns die Abteilung Altersvorsorge, Banken und Kredite und er kennt diese Fälle nicht nur aus der Zeitung, sondern aus der täglichen Beratungsarbeit. Und ich habe für diese Folge mit Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen. Sie leitet da das Team Finanzmarkt. Dorothea Mohn und Nils Nauhauser sind als Sachverständige der Verbraucherzentralen vom Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eingeladen worden und werden dort unsere Kritik vorbringen. Und sie tragen dort auch vor, welchen Lösungsansatz wir verfolgen, nämlich ein Vorsorgefonds nach schwedischem Vorbild. Hallo Nils.
Hallo Niklas. Ja, wichtiges Thema, super wichtiges Thema, wenn nicht sogar das Wichtigste am Finanzmarkt überhaupt, denn das sind alles Fälle, die wir jede Woche mehrfach sehen. Und ich würde das gerne unterstreichen mit ein paar weiteren Beispielen. Also nehmen wir den Verbraucher, der 2008 eine Riester-Rentenversicherung abgeschlossen hat. Übrigens bei einem der großen Finanzvertriebe, die sich gegenüber der Politik immer damit brüsten, sie hätten eine sozialpolitische Aufgabe, indem sie die Menschen zu Altersvorsorgeverträgen überreden und die gerne mal auch Geld locker machen aus der Spendenkasse. Jedenfalls, dieser Verbraucher hat 2008 die Rentenversicherung abgeschlossen, hat dann seitdem 28.000 Euro eingezahlt und das Guthaben beträgt 31.500 Euro. Das macht eine Rendite von 1,5%. Das ist weniger als die Inflationsrate. Wir haben dann ausgerechnet, was wäre denn, wenn er vernünftig, kostengünstig angelegt hätte? 4,4% pro Jahr. Also statt 4.000 Euro Ertrag, etwa 13.000 Euro Ertrag. Oder nehmen wir die Verbraucherin, die 2021 erst vor kurzem eine Riester-Rente verkauft bekommen hat und die soll jetzt 29 Jahre lang 160 Euro einzahlen und erhält dann mit 67 Jahren eine garantierte Rente von 157 Euro. Also ungefähr das Gleiche, was sie vorher eingezahlt hat. Aber selbst wenn sie 90 Jahre alt wird, dann hat sie 23 Jahre ihre Rente von 157 Euro erhalten, aber 29 Jahre 160 Euro eingezahlt.
Da fällt mir nicht so ein, das ist quasi unglaublich, ne? Da kann man eigentlich richtig sauer werden, was da passiert am Markt, wenn Leute ihr Erspartes versuchen zu vermehren, um fürs Alter vorzusorgen.
Ja, dieses Elend ist wirklich schmerzhaft, dem viele Jahre zuzuschauen. Ich meine, ich bin jetzt 22 Jahre bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Team hat viele Jahre Erfahrung und wir sehen das jeden Tag. Und vielleicht noch von einem letzten Fall möchte ich erzählen, der das Problem auf den Punkt bringt. Hier hat der eigene Onkel seiner Nichte zweimal einen Riester-Vertrag verkauft, weil sich die Nichte einfach nicht auskennt und eine Vertrauensperson gesucht hat. Klar, der eigene Onkel, der kennt sich ja aus, der macht das beruflich. Aber auch hier sieht es beim Ergebnis nicht viel besser aus. Leider, denn der nette Onkel hat nicht mal dafür gesorgt, dass die Zulagen auf den Vertrag fließen. Die Provision hat er natürlich trotzdem kassiert.
Okay, also Zulagen fließen nicht rein, Provisionen werden kassiert, Rendite ist schlecht. Das hört sich nicht an, als würde da irgendetwas gut funktionieren.
Leider ist es so. Klar, es gibt ab und zu auch Ausnahmen, die sehen wir natürlich auch. Da haben Sparer halbwegs akzeptable Renditen und auch satte Zulagen erhalten. Aber es ist eben so, dass der Markt nicht sicherstellt, dass das immer gut funktioniert. Vertrieb von Altersvorsorge in Deutschland funktioniert nun mal so. Es wird verkauft, was Provisionen bringt. Und das ist das Ergebnis, wenn man diese Finanzlobbyisten mit ihren Spendenkoffern und guten Kontakten in die Bundesregierung ihre Interessen durchsetzen lässt. Und jetzt würde ich das gerne nochmal mit einem Trommelwirbel, bitte.
Haben wir leider nicht.
Ja, okay. Kommen wir zum Kern des Problems. Punkt 1. Altersvorsorge ist kompliziert. Es gibt wahnsinnig viele Produkte. Das heißt, viele Menschen suchen jemanden, den sie vertrauen können bei dieser Entscheidung. Punkt 2. Dann geraten sie an Verkäufer, nicht an Berater. Und die verkaufen nur, was ihnen satte Provisionen bringt. Das ist der Kern des Problems und wir sprechen hier über Daseinsvorsorge im Alter. Also darum, ob Millionen Menschen in diesem Land am Ende ihres Arbeitslebens eine auskömmliche Rente haben.
Okay, das ist also kurz zusammengefasst der Kern des Problems, was jetzt aktuell ja gelöst werden soll mit einer Reform der Altersvorsorge. Ob das klappt oder nicht, Spoiler, vermutlich eher nicht. Darauf gehen wir später nochmal genauer ein. Aber wir wollen einen Punkt nicht außer Acht lassen, der uns auch hier regelmäßig begegnet. Nämlich wir haben ja auch Verfahren gegen Riester-Anbieter, gegen Banken. Worum geht es da? Was ist das noch für ein Problem in dem Zusammenhang?
Ja, also bislang haben wir ja nur über den Vertrieb gesprochen, ne? Dass der Teil des Problems ist. Aber es sind eben auch die Produktanbieter, also die Sparkassen, die Banken, die Fondsgesellschaften, die Versicherer. Und wir haben hier in den letzten Jahren immer wieder systematisch rechtswidrige Praktiken dieser Riester-Anbieter aufgedeckt. Und ich will da nur zwei Sachen rausgreifen. Also zum einen haben wir Sparkassen, Volksbanken, Fondsgesellschaften, die haben alle Riester-Verträge verkauft, ohne klipp und klar zu sagen, welche Kosten später bei Rentenbeginn auf die Kunden zukommen. Sie haben ihnen nur gesagt, hier kannst du erstmal ansparen, später gibt's eine Rente. Und da werden dann oft nochmal 1.000 oder 2.000 Euro an Abschlusskosten und Provisionen fällig, die aus dem Guthaben bezahlt werden und entsprechend weniger Rente zulassen. Und diese Entgelte waren eben im Vertrag nie vereinbart worden. Dazu haben wir ein wegweisendes Verfahren, erfolgreich, bis zum BGH gegen eine Sparkasse geführt. Aber es hat leider nicht zum Einlenken gewirkt. Wir müssen nochmal klagen gegen eine Sparkasse und wieder bis zum BGH, weil die Praxis nicht beendet wird. So, und ein zweites Schlaglicht möchte ich noch auf die Versicherer werfen. Könnte noch viele weitere, aber ich will das mal kurz skizzieren. Die haben auch Riester-Verträge verkauft und haben da einen sogenannten Rentenfaktor genannt. Also da heißt es dann, du kriegst 44 Euro Rente je 10.000 Euro Kapital, die da bei Rentenbeginn vorhanden sein wird. Und diesen Rentenfaktor haben sie einfach einseitig mitten in der Ansparphase abgesenkt. Und da haben sie sich auf eine Klausel berufen und diese Klausel haben wir jetzt auch vor dem BGH, das ging gegen die Allianz, erfolgreich angegriffen. Und immerhin bekommen jetzt rund 200.000 Verbraucher mehr Rente, aber es müssen weitere Klagen, das betrifft die ganze Branche, da bleibt also noch viel zu tun. Und wir tun, was wir können, aber ich will auch sagen, das, was wir da machen gegen die Anbieter, das ist alles nur Schadensbegrenzung, die wir da leisten können. Unsere Klagen lösen diese Probleme natürlich auch nicht.
Ich fasse das mal kurz zusammen. Also Menschen werden von Verkäufern, nicht von Beratern bedient, bei Banken beispielsweise. Die Produkte, die sie dann bekommen, sind teuer und intransparent. Und dann, hast du gerade geschildert, ich fasse es mal so zusammen, dann ändern die Anbieter noch die Spielregeln mitten im Spiel und das alles zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das geht ja seit Jahrzehnten so, ne? Und wie konnte es dazu kommen?
Ja, wenn ich es mal auf den Punkt bringen will, auch Vergleich mit anderen Ländern. In Deutschland hat sich in der Regulierung bislang die Anbieterseite jedes Mal erfolgreich durchgesetzt. Da gab es oftmals Reformen, teilweise im Jahrestakt, aber keine der bisherigen Reformen hat diese Probleme richtig adressiert und gelöst.
Für mich bedeutet das ja, ich gehe zur Bank, ich habe keine Ahnung von Altersvorsorgeprodukten. Wie kann ich erkennen, ob ich gerade gut beraten werde oder ob mir nur etwas verkauft wird?
Ja, genau, das ist die Krux. Das kannst du nicht erkennen. Finanzberatung ist, jetzt wird es ein bisschen technisch, ein sogenanntes Vertrauensgut. So, bei Vertrauensgütern ist es so, dass der Verbraucher die Qualität der erbrachten Dienstleistung nicht erkennen kann. Außerdem hat der Vermittler einen Informationsvorsprung, denn der Verbraucher, der den Vermittler zu Rate zieht, zieht ihn ja deshalb zu Rate, weil er Informationen braucht. Und der Vermittler hat diese Informationen, hat also einen Vorsprung. Und diesen Vorsprung kann man als Verbraucher prinzipiell nicht aufholen. Und genau in dieser Situation bin ich als Verbraucher strukturell benachteiligt. Also das ist so ein bisschen Theorie dahinter und wir haben jetzt diesen Missstand seit 16 Jahren in der Beratung bald diskutiert und beobachtet. Die Menschen kommen immer wieder zu uns und fragen, ist mein Vertrag überhaupt rentabel? Kann ich wechseln? Was bedeutet diese Klausel? Dürfen die das eigentlich? Und wir sitzen dann da und erklären ihnen, dass der Vertrag, dem sie jahrelang vertraut hatten, für sie leider nicht so gut war und dass die Kosten, die jetzt anfallen, nie transparent kommuniziert wurden. Wir sprechen bei diesen Kosten über Abschluss, Vertrieb, Verwaltungskosten, Provisionen. Naja, und am Ende sorgen all diese Kosten dafür, dass von dem großen Kuchen am Kapitalmarkt, da gibt es ja eine Menge an Erträge zu verteilen und von diesem Kuchen kommt in der Regel eben nichts oder nur ganz wenig, ein paar Krümel nur, bei den Sparenden an. Kosten fressen die Rendite auf, manchmal sogar die ganze staatliche Förderung.
Okay, genau aus dem Grund, ne, steht jetzt ja aktuell eine Reform der Altersvorsorge an. Also da gibt es einen Gesetzesentwurf, der wird, hatte ich schon anfangs gesagt, ja im jetzt demnächst im Finanzausschuss besprochen und der nimmt jetzt so seinen Weg. Und mit dieser Reform des Altersvorsorgegesetzes soll all das, was wir jetzt gerade besprochen und am Beispiel beschrieben haben, ja gelöst werden.
Ja, das ist zumindest der Anspruch. Und ich will fair sein, ne? Der Gesetzentwurf hat ein paar richtige Probleme durchaus benannt. Also zu teuer und so weiter. Das haben wir alles im Kern besprochen. Nur die Lösung, die er dann vorschlägt, die ist eben keine Lösung für den Kern dieses Problems. Es wird eben weiterhin verkauft, was Provisionen bringt. Die Anbieter werden weiterhin ihre Spielregeln nach dem Abschluss ändern können. Und daran ändert sich nichts. Die Abzocke geht weiter. Was der Gesetzgeber macht, sind alles nur Regelungen im Klein-Klein, aber nicht an diesem Kern des Problems verkauft wird, was Provision bringt.
Okay, dann lass uns doch mal über eine bessere Alternative sprechen. Also was wäre die aus Sicht der Verbraucherzentrale, aus deiner Sicht jetzt denn eine gute Lösung, eine gute Alternative, die die beschriebenen Probleme vom Tisch wischen würde?
Ja, da kann man in andere Länder gucken und lernen aus anderen Ländern und deshalb haben wir schon seit vielen Jahren ein sogenanntes staatlich organisiertes Standardprodukt, einen Vorsorgefonds gefordert und der ist einfach transparent und kostengünstig und wird nicht über Provisionen verkauft. Dieses Modell gibt es in Schweden zum Beispiel, dort gibt es einen sogenannten staatlichen Aktienfonds, den AP7 und der hat Kosten von weniger als 0,1% pro Jahr und wenn man das mal vergleicht mit dem 1,5% Kosten, die in Deutschland üblich sind und auch in diesem neuen Gesetzentwurf da genannt werden als Kostenobergrenze. Bei den geringen Kosten ist es so, dass 99% der Erträge vom Kapitalmarkt ankommen auf dem Konto des Sparers. Bei einem Kostensatz von 1,5% ist es etwa nur die Hälfte der Kapitalmarkterträge. Die andere Hälfte landet in den Taschen der Produktanbieter und der Vermittler. Und das ist ein Unterschied. Also doppelt so viel Rente, nur dank geringerer Kosten. Und das wäre eine Lösung, bei der jeder auch mit wenig Geld Vermögen effizient fürs Alter ansparen kann.
Okay, das hört sich gut an und bringt mich natürlich gleich zu der Frage, warum passiert das denn nicht? Und warum wir in Deutschland dieses Schwedenmodell nicht einfach umsetzen, wo vielleicht dann noch im Detail die Schwierigkeiten bei dem Gesetzesentwurf jetzt liegen. Darüber habe ich dann im Vorfeld mit Dorothea Mohn gesprochen und da hören wir jetzt mal rein. Ja, hallo Dorothea, guten Morgen.
Hallo Niklas, guten Morgen.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, Dorothea Mohn, mit der ich jetzt spreche, leitet beim Verbraucherzentrale Bundesverband das Team Finanzmarkt und sie beschäftigt sich deswegen auch ganz intensiv mit dem, worum es in dieser Folge geht, worüber ich gerade auch mit Nils gesprochen habe. Du Nils, ihr werdet nächste Woche im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages als Sachverständige dann nochmal die Position der Verbraucherinnen und Verbraucher mit Blick auf das Altersvorsorgereformgesetz einbringen. Dorothea, was treibt dich in diesem Zusammenhang um?
Ja, alles richtig gesagt. Es geht um ein ganz wichtiges Gesetzesvorhaben, nämlich um die Reform der Riester-Rente. Und es geht um ganz viel, nämlich am Ende um die Frage, ob es künftig für Verbraucher besser ist, zusätzlich privat vorzusorgen oder ob das nicht gelingt. Das heißt, es geht um ganz wichtige Verhandlungen und um ganz wichtige Entscheidungen momentan.
Ich habe mit Nils vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Er hat so die Probleme geschildert, die wir am Altersvorsorgemarkt haben. Und er hat festgestellt, dass diese angedachte Reform das Kernproblem eigentlich nicht löst. Du hast jetzt den bundespolitischen Blick darauf und vertrittst die Verbraucherinnen und Verbraucher da. Ja, wie siehst du das denn?
Also mir ist es wichtig, dass wir schon anerkennen, dass dieser Gesetzentwurf, der jetzt vorgelegt worden ist, schon ganz viele wichtige Änderungen enthält, um die auch hart gerungen worden ist. Dazu gehört insbesondere, dass Verbraucher künftig sparen können sollen, ohne Garantien vereinbaren zu müssen. Das ist total wichtig bei langen Ansparzeiträumen. Das stören die Garantien. Sie machen die Renditen mit absoluter Sicherheit klein. Das ist wichtig, dieser Schritt. Und daneben wird künftig darauf verzichtet, dass die Verträge zwingend mit einer Versicherung verbunden sind. Auch das ist sehr wichtig mit Blick auf die möglichen Produkte. Und es ist auch wichtig mit Blick auf die Kosten. Damit hat man die Möglichkeit, eine Auszahlphase zu gestalten, die deutlich kostenärmer ist, als es heute üblich ist. Das sind zwei ganz wichtige Änderungen. Trotzdem gebe ich absolut recht, das Gesetz ändert trotzdem nichts am Kernproblem, denn es sieht vor, dass weiterhin die Finanzvertriebe im Mittelpunkt bleiben sollen und für den Vertrieb verantwortlich sein sollen. Und da wissen wir, diese Finanzvertriebe, die arbeiten auf Provisionsbasis. Hier haben wir einen Interessenkonflikt und der führt automatisch dazu, dass Verbraucher immer in teure Produkte landen. Und das macht die Altersvorsorge also auch weiterhin für Verbraucher teuer. Und diese Kosten, die klingen auf dem weißen Blatt Papier relativ klein, aber am Ende wirken die genauso wie der Zinseszinseffekt, nur eben genau in die andere Richtung. Das heißt, Dreh- und Angelpunkt ist es, diese Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Und das kann aber nicht gelingen, wenn weiter die Vertriebe diesen Markt steuern sollen. Das ist das Kernproblem an dem Gesetzentwurf.
Das wird tatsächlich dann nicht entsprechend gelöst. Aber ich frage mich dann immer, warum ist das so schwer zu ändern? Also ich habe mit Nils vorhin darüber gesprochen, dass es sowas wie den Vorsorgefonds gibt, ne? Das ist so ein staatlich organisiertes Standardprodukt. Ich glaube, Schweden verwendet sowas. Das klingt jetzt für mich nicht sonderlich revolutionär. Warum geht man diesen Schritt nicht?
Also eigentlich wäre es eine leichte Entscheidung, wenn das politische Umfeld so wäre, dass man diese Reform wirklich komplett aus der Perspektive und aus der Interessenlage der Verbraucher gestalten würde, dann wäre das eine relativ einfache Geschichte. Aber wir haben hier mit einem ganz starken Lobbyismus zu tun. Die Finanzindustrie beschäftigt sich den ganzen Tag mit der Frage, was verdienen wir hier? Das ist deren Dreh- und Angelpunkt. Und ich besuche momentan diverse Veranstaltungen und da erlebe ich das. Das wird die ganze Zeit hoch und runter besprochen. Wer der Akteure kann hier wie viel verdienen? Und es muss unbedingt ausreichend sein. Damit tritt die Finanzindustrie an und macht enormen Druck auf die Politik. Und im Kern ist das der Streitpunkt. Und nach meiner Wahrnehmung fällt es der Politik einfach schwer, um die Interessen der Finanzindustrie drumherum zu gehen. Allerdings muss man sagen, dass dieser hungrige Appetit der Finanzindustrie eigentlich erst mit Riester gestartet ist. Und mittlerweile hat sich hier so eine Art Besitzanspruch etabliert. Und ich würde aber sagen, nein, nein. Natürlich kann der Gesetzgeber entscheiden, dass die Menschen zusätzlich ergänzend Privataltersvorsorge betreiben sollen. Aber ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dabei auch zu entscheiden, dass die Verbraucher dabei die Finanzvertriebe mitfinanzieren müssen. Ja. Dafür gibt es eigentlich keinen Grund.
Es ist ja bis zum gewissen Grad auch, ja, sag ich mal, ganz normale Interessenpolitik, ne? Da kommt die Finanzlobby und bringt ihre Interessen ein. Ungleich mächtiger, nehme ich mal an. Und du, Nils, ihr bringt dann jetzt sozusagen die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Zum Beispiel eben auch im Finanzausschuss. Was wirst du den Abgeordneten da sagen? Was ist die Kernforderung der Verbraucherzentralen, gerade mit Blick auf diese Reformabsicht?
Also ich werde ganz zentral deutlich machen, dass es wichtig ist, Verbrauchern ein zentrales Standardprodukt anzubieten, das sie frei von Finanzvertrieben erhalten können, beispielsweise über die Arbeitgeber, über die Rentenversicherung, über die Krankenkassen. Darüber müsste man diskutieren, wo die Verbraucher dieses zentrale Standardprodukt finden würden. Und dieses zentrale Standardprodukt sollte nach meinem Gedanken staatlich ausgeschrieben werden, also schon am privaten Finanzmarkt stattfinden per Auktion. Darüber ließen sich sehr niedrige Kosten durchsetzen. Das zeigen andere Beispiele aus dem Ausland, wie zum Beispiel Schweden. Dort sehen wir sehr, sehr geringe Kosten für die Kapitalanlage. Und natürlich müsste es ein Produkt sein, bei dem sichergestellt wird, dass es breit diversifiziert ist und möglichst eine passive Anlagestrategie verfolgt. Also im Kern trete ich an die Politik heran und mache deutlich, bitte denkt diese Reform jetzt zu 100% aus Verbrauchersicht, sorgt für Kostengünstigkeit, effiziente, gute, renditestarke Kapitalanlage. Und das ist nur hinzubekommen, wenn man dabei die Finanzvertriebe umgeht.
Genau. Und ich verstehe es so, weil ich verstehe von der Materie tatsächlich herzlich wenig. Es soll auch einfach sein, ne? Also ich habe sozusagen als Verbraucher, ohne dass ich mich da in irgendwelche Themen eindenken muss, die Möglichkeit, auch einfach und sicher fürs Alter vorzusorgen.
Genau. Die meisten Verbraucher, also du bist in guter Gesellschaft, haben keine vertiefte Kenntnisse am Finanzmarkt und über Finanzdienstleistungen. Das ist auch ganz normal. Mit diesen Produkten beschäftigt man sich eben nicht im Alltag. Und deswegen, da muss sich kein Verbraucher Vorwürfe machen. Aber das ist ein guter Grund dafür, es Verbrauchern leicht zu machen und für sie abzusichern, dass sie auf ein gutes, effizientes Produkt stoßen. Und hier sehe ich tatsächlich den Staat in der Verantwortung, für den Verbraucher an dieser Stelle zu sorgen. Das bedeutet nicht, dass man den Verbrauchern die Kapitalmarktrisiken abnimmt. Die bleiben immer da, wenn man sich für private, kapitalmarktorientierte Anlage entscheidet. Aber diese Kapitalmarktrisiken sind vertretbar, sie sind normal und sie sind vertretbar, weil es hier eben um lange Ansparzeiten geht.
Okay, wir haben schon ein paar Mal Schweden erwähnt, da gibt es so einen Vorsorgefonds, staatlich organisiert, der ist da verpflichtend für alle, da müssen alle einzahlen. Wäre das auch eine Option für Deutschland? Wäre damit nicht dann auch der Finanzvertrieb einfach raus sozusagen oder wie sind da die Ideen?
Der aktuelle Gesetzentwurf, der gerade diskutiert wird, geht von einem freiwilligen Modell aus. Aber ich denke, dass man auch in einem freiwilligen Modell, dann ist es kein Opt-out, sondern eben ein sogenanntes Opt-in, dass man auch in einem freiwilligen Modell mit einem staatlich organisierten Standardprodukt sehr gut arbeiten kann.
Okay, jetzt mit Blick auf die Zeit, ne? Wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, dann ist, glaube ich, schon der Montag drauf, der Termin im Finanzausschuss. Wie realistisch ist das denn zu diesem Zeitpunkt, da wirklich noch einwirken zu können auf so ein Gesetzgebungsverfahren?
Die Verhandlungen zum Gesetzgebungsverfahren, die laufen jetzt. Das Verfahren hat allerdings einen sehr, sehr straffen Zeitplan. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Zeitplan wirklich zu halten bleibt. Und zur Frage, wie realistisch es ist, das ist klar. Wir haben hier mit starken Interessen der Finanzindustrie zu tun, sodass es sich hier um keine einfache Verhandlungssituation handelt. Aber ich gehe mit der Einstellung daran, dass es unbedingt gelingen muss, weil ich glaube, dass die Bevölkerung, also sie hat es ja bei Riester gemerkt, dass es nicht funktioniert hat. Und auch Riester ist aus dem Blickwinkel der Finanzindustrie aufgebaut worden und hat deren Verdienstinteressen mit berücksichtigt. Und ich glaube, wenn sich dieses Problem wiederholt und wir in 5 oder in 10 Jahren sehen, dass die Verbraucher keine ausreichend gute Rendite mit ihrer Altersvorsorge machen, das wäre katastrophal. Und ich glaube, es ist wichtig, in den Verhandlungen sehr klar darüber zu sprechen, welche Auswirkungen das hätte. Und es muss einfach gelingen, die Politik an dieser Stelle zu überzeugen, dass diese Reform wirklich zu 100% aus den Interessen der Verbraucher gedacht wird. Und das hat am Ende auch eine sozialpolitische Komponente, weil wir sprechen hier nur über die private Altersvorsorge, aber das ist ja durchaus auch im Kontext der gesetzlichen zu denken. Und um ein bisschen Druck aus dem Gesamtsystem zu nehmen, ist es natürlich wichtig, dass jeder Euro, den Verbraucher anlegen, wirklich zu dem maximalen Kapitalergebnis führen, was eben möglich ist. Und es ist schädlich, wenn es geringer ausfällt.
Ja, okay, Dorothea, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich und ich wünsche euch viel Erfolg im Finanzausschuss und für die weitere Arbeit für diese Sache.
Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass es gut für die Verbraucher ausgeht. Dankeschön.
Ja, das war nochmal sehr aufschlussreich, Nils. Hast du noch was zu ergänzen? Was sagst du dazu?
Dorothea hat es gut zusammengefasst. Ich kann das nur noch mal betonen. Es ist keine abstrakte Politikdebatte. Das sind echte Menschen, die jahrzehntelang angespart haben und am Ende feststellen, dass das System für sie nicht funktioniert hat. Also ich will nicht, dass der Onkel aus dem Beispiel, wo der Nichte zweimal Riester-Verträge verkauft werden, dass er eben den nächsten unpassenden Riester-Vertrag, den dritten, verkauft, der nur unnötig Kosten verursacht. Das darf so nicht weitergehen. Mit dem Vorsorgefonds hätten wir eine Lösung, bei der im Schnitt die Leute doppelt so viel Altersrente erwarten können wie bislang. Und zwar mindestens doppelt so viel Altersrente.
Okay, wir setzen uns, hatten wir gesagt, schon ein, dass sich da was ändert, dass sich da was tut. Dorothea Mohn und du, ihr seid im Finanzausschuss, da können wir nochmal Positionen einbringen. Wir machen diesen Podcast, wir haben Informationen auf der Homepage dazu. Vielleicht, was können Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gehört haben und sich sagen, ja Mensch, gute Idee, finde ich auch gut, was könnten die noch tun?
Wir freuen uns über jede Unterstützung, die können wir brauchen. Auf der anderen Seite sitzt eine mächtige Finanzlobby. Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie Ihrem Bundestagsabgeordneten. Eine kurze E-Mail reicht. Sagen Sie ihm einfach, ich möchte, dass die Rente richtig reformiert wird mit einem staatlichen, günstigen Standardprodukt ohne diesen ganzen provisionsgetriebenen Vertrieb. Die Adressen der Abgeordneten finden Sie auf bundestag.de. Einfach die eigene Postleitzahl eingeben. Wir verlinken das auch in den Shownotes.
Genau, super. Dann kann ich nur noch Danke sagen. Nils, auch Dorothea Mohn, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch. Und wie Nils schon sagte, wir verlinken das alles in den Shownotes. Wir haben eine Stellungnahme dazu auch geschrieben, zu diesem Referentenentwurf. Den Link zu den Adressen der Bundestagsabgeordneten stellen wir auch mit in die Shownotes. Und ja, wenn Sie jemanden kennen, dem das Thema wichtig ist, leiten Sie das gerne weiter, diese Folge. Wenn Menschen das nachvollziehen können, worum es hier geht und uns unterstützen können, dass wir etwas besser machen, sind eine große Hilfe. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter. Lassen Sie eine Bewertung da. Schreiben Sie uns eine E-Mail an online@vz-bw.de und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Tschüss.